Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Mike Albart, herzlich willkommen. Er war jemand, der vieles bewirkt hat. Ein Mann im Hintergrund, der mit seiner ruhigen Präsenz der Literatur ein Gepräge gab und Ost und West miteinander verband, Gerhard Wolf. Kurz vor der Sendung erreichte uns die Nachricht, dass Gerhard Wolf heute gestorben ist. Er war Lektor, Verleger, Schriftsteller, Kritiker und auch der Mann von Christa Wolf. An den besonderen Repräsentanten der Literatur erinnert jetzt Michael Opitz.
Heute ist Gerhard Wolf, der Autor, Lektor, Gutachter und Verleger, der Mitherausgeber des Märkischen Dichtergartens und Mentor der Autoren des Prenzlauer Berg, in Berlin gestorben. Über den am 16. Oktober 1928 in Bad Frankenhausen geborenen Buchstabengenauen hat der Schriftsteller Jochen Labs einmal gesagt: Den Wert von Literatur macht aus, was zwischen den Zeilen steht. Zwischen den Namen der zur DDR-Literatur zählenden Lyriker steht der Name von Gerhard Wolf.
Mich hat immer interessiert, wer etwas schreibt und wer diese Personen sind, mit denen ich in Beziehung treten kann.
Überraschend waren die dabei von Gerhard Wolf eingeschlagenen Wege. Der zu Johannes Bobrowski führte durch das Zimmer des Dichters, der in Berlin-Friedrichshagen lebte. Gerhard Wolf besaß ein sicheres Gespür für Begabungen. Lyriker wie Volker Braun, Sarah und Rainer Kirsch, Günter Kunert und Karl Mickel hatte er entdeckt und zu einer Zeit gefördert, als sie noch gänzlich unbekannt waren.
Ich bin ja ein bisschen stolz darauf, dass ich beim Mitteldeutschen Verlag Ende der 50er Jahre bis in die Mitte der 60er Jahre diese ganze Generation, die man dann später Sächsische Dichterschule genannt hat, mit ihren ersten Titeln herausgebracht habe, also entdeckt habe, wie man so schön sagt.
Mit 15 Jahren wurde er 1943 als Luftwaffenhelfer zur Wehrmacht einberufen. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft studierte er von 1949 bis 1951 Germanistik in Jena, wo er Christa Wolf kennenlernte, die er 1951 heiratete. 60 Jahre war Gerhard Wolf der Mann an der Seite der berühmten Autoren. Dass er weniger im Rampenlicht stand als sie, störte ihn nicht. Er war selbstbewusst und klug genug, um sich Bescheidenheit leisten zu können. Von einem konkurrenzlosen Raum, in dem sich beide bewegten, sprach Christa Wolf.
Man kann das schwer trennen, wie man das immer gerne macht. Der eine ist berühmt, der andere ist nicht so berühmt. Das hat für uns eigentlich nie die Rolle gespielt. Und ich glaube, dass man mich genauso in diesen Kreisen, den literarischen Kreisen, die ich betreute, so wahrgenommen wurde, wie ich es verdiente.
Er war der erste Leser von Christa Wolfs Texten, die er auch lektorierte. Sie waren einander sehr nah, aber dies war kein Grund für falsche Nachsicht. Gerhard Wolfs Urteile fielen sachlich aus, wenn es nichts zu loben gab, blieben anerkennende Worte aus. Stets verfolgte er mit Interesse, woran sie schrieb, und von Neugier geplagt, las er manchmal bereits heimlich in ihren Manuskripten, noch bevor sie ihm die Texte geben wollte.
Manchmal habe ich reingeguckt, manchmal nicht. Diese großen Romane wie Kindheitsmuster, dann später Stadt der Engel, sind ja lange Prozesse gewesen, wo man ständig am Text gearbeitet hat. Wie gestalten, was gestalten, wie die Proportionen sein müssen und so. Das war dann ein ständiges Gespräch, was dann stattfand.
Sein Rat war ihr wichtig. Zusammen entschieden sie, wie ein Text komponiert werden müsste, welche Akzente es zu setzen galt. Gemeinsam. Kein anderes Wort vermag ihre symbiotische Beziehung genauer zu beschreiben, suchten sie im Gespräch nach Lösungen. Es gab unzählige gemeinsame Interessen, etwa für die Romantik. Im Band »Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht« liegen ihre Ansichten zu der in der DDR lange verpönten Epoche gesammelt vor. Doch anders als Christa Wolf hielt sich Gerhard Wolf stärker ans Faktische. In seinem 1972 erschienenen Buch »Der arme Hölderlin« erweist sich die Biografie des 1770 geborenen Autors als das tragende Gerüst.
Ich werde mich nie erkühnt, mir Geschichten auszudenken, Schicksale auszudenken.
Neben dem Wort ging für Gerhard Wolf eine Faszination von der bildenden Kunst aus. In seinem Buch über Albert Ebert macht er mit dem Kosmos des Hallenser Malers vertraut. Seine Monographie über Elena Liesner-Blomberg entdeckt eine weitgehend Unbekannte. Seine Aufsätze über den malenden Schriftpoeten Karl Friedrich Claus sind wegweisend. Sprache und Bild haben auch in den Büchern zueinander gefunden, die Gerhard Wolf in seinem 1991 gegründeten Verlag Janus Press edierte. In diese Welt, in die Welt der bildenden Kunst, führte er Christa Wolf erst ein. Da war er ihr Lehrer. Ein gemeinsamer Ausstellungsbesuch beider ist ihr so in Erinnerung geblieben. Während sie vor einzelnen Bildern stehen bleibt, verschafft er sich, alle Säle im Geschwindschritt durchschreitend, zunächst einen Überblick, um dann zu ihr zurückzukehren und sie auf die wirklich wichtigen Werke hinzuweisen. Auf die Idee, dass sie diese Bilder gern selbst entdeckt hätte, kommt er nicht.
Also ich hatte da schon meine Strecke auch, und die Christa war natürlich an diesen Dingen mit interessiert, und die war ich schon der Hauptbeteiligte, aber Christa war natürlich immer mit einbezogen.
In den letzten Jahren, nach Christa Wolfs Tod im Dezember 2011, ordnete er ihren Nachlass und bereitete bis dahin unveröffentlichte Texte und Briefe für den Druck vor. Der Dialog mit ihr riss auch nach Christa Wolfs Tod nicht ab. Nur selten hat er öffentlich gemacht, wie sehr er ihr verbunden war. Einmal darauf angesprochen, verwies er auf ein Gedicht aus Rilkes Stundenbuch.
Lösch mir die Augen aus, ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse dich. Mit meinem Herzen wie mit meiner Hand. Halt mir das Herz zu, und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werde dich auf meinem Blute tragen.
Gerhard Wolf wird auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin neben seiner Frau Christa Wolf beigesetzt werden.
Michael Opitz erinnerte an Gerhard Wolf. Einen berühmten Namen trägt auch der Autor der Novelle Zu zweit, Simon Strauß. Der Theaterredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fühlt sich von seinem Vater Botho offenkundig nicht eingeschränkt. Im Gegenteil, er bewegt sich unbefangen in verschiedenen Genres, schreibt nicht nur Kritiken, sondern auch Romane. Jetzt hat der Mitte-30-Jährige die Novelle Zu zweit vorgelegt, in der Apokalypse und Liebe aufeinanderprallen. Wie sich das auf literarischer Ebene ausnimmt, weiß Jörg Margenau.
In einer Welt ohne Menschen sind die Dinge die besten Freunde. Sie stehen still und halten Wache. Sie überdauern und leisten Widerstand. Und manche verdienen unser Mitleid, weil sie so achtlos behandelt werden.
In der Schlange vor der Kasse hat er oft voller Abscheu mit angesehen, wie grob die Kunden ihre Ware aufs Band schleuderten, als wären sie Könige und die Dinge ihre rechtlosen Sklaven. Ihm war es widerwärtig, wie Wurstfinger gierig nach Gegenständen griffen, wie sie die stillen Güter schnaufend in ihren Plastiktüten verstauten und grunzend von dannen schleppten. Verschleppten, so kam es ihm immer vor.
So hat es der namenlose Protagonist in Simon Strauß' Novelle Zu zweit immer wieder erlebt. Jetzt streift er in Gummistiefeln durch eine apokalyptische Stadt, aus der ein Hochwasser alle Menschen vertrieben hat. In seiner Dachkammer hat er die Rettungsaktion verpasst, während er schlaflos und sinnierend im Bett lag. Erst ein paar Katzen, die panisch an seiner Zimmertür kratzten, brachten ihn dazu, das Zimmer zu verlassen. Das Parterre ist überflutet, die Dinge treiben im Wasser wie Ertrinkende. Der Mann registriert genau, was ihm begegnet. Zugleich hängt er Erinnerungen an seine Kindheit nach, die er im Teppichladen der Eltern verbrachte. Die ersten Lebensjahre hatte er sich geweigert, zu stehen und zu gehen. Der Blick unter Tische und Sofas offenbarte ihm eine eigene Welt mit verborgenen Dingen. Jahre später verließ die Mutter die kleine Familie mit einem Liebhaber. Der Vater überschrieb dem gerade volljährigen Sohn den Laden. Aus kleinen Bruchstücken, die in das Katastrophengeschehen eingeblendet werden, entwickelt Simon Strauß das Porträt eines Sonderlings, der am liebsten alleine ist und der auch mit dem Sprechen seine Schwierigkeiten hat. Den elterlichen Laden betreibt er ohne jede Leidenschaft.
Er denkt jetzt nicht mehr an die Menschen, hat nur noch seine Dinge im Sinn, stellt sich vor, wie sie einsam im kalten Wasser herumschwimmen, im Dunkeln, im Dreck.
Aus dem nahezu zärtlichen Verhältnis zu den Dingen ergibt sich eine Kulturkritik, die sich gegen die Menschen und ihr an gedankenlosem Konsum orientiertes Dasein wendet. Simon Strauss antwortet darauf mit einer minutiösen, nervösen Aufmerksamkeit und der Bereitschaft, sich ganz dem Geschehen hinzugeben. Sein Verkäufer ist kein Handelnder, kein Akteur, sondern einer, dem etwas widerfährt. Nun heißt das Buch aber nicht alleine, sondern zu zweit. Und die Gattungsbezeichnung lautet Novelle. Die unerhörte Begebenheit, die eine Novelle definitionsgemäß auszeichnet, besteht folglich genau darin, dass der ganz und gar in sich selbst zurückgezogene Verkäufer einer Frau begegnet und sich in sie verliebt. Wochen vor der Hochwasserkatastrophe hat die Teppichvertreterin seinen Laden besucht, eine vitale Person, aus der die Worte nur so heraussprudeln. Seither geht sie ihm nicht mehr aus dem Sinn. Das weitere Geschehen liest sich vor diesem Hintergrund wie eine literarische Versuchsanordnung, um zu beweisen, wie unwahrscheinlich es ist, dass zwei sich begegnen und wie viel unbeeinflussbare Ereignisse notwendig sind, damit das Unwahrscheinliche dann doch geschieht. So schreibt Simon Strauss in einem kurzen Prolog zur Novelle:
Jede Begegnung ein kleines Wunder. Bei all den unzähligen Begegnungen, die man verpasst, weil man doch noch die Fenster geputzt oder zu früh die Straßenseite gewechselt hat, einen Anruf bekommt oder seinen Schal verliert. Winzige Unpässlichkeiten, die einen Lebenslauf entscheiden. Darüber, ob man sich trifft oder ausweicht, sich kennenlernt oder fremd bleibt. Gar nicht leicht zu erklären, warum zwei zusammenkommen. Wie es sein kann, dass am Ende Namen von Zweien auf einem Stein stehen, die am Anfang gar nichts voneinander wussten.
Von diesem gedanklichen Ausgangspunkt läuft das Geschehen nach dem Plan des Autors ab, allen Zufällen zum Trotz, die sich, und auch das programmgemäß, in etwas Schicksalhaftes verwandeln. So wird aus zu zweit dann tatsächlich eine Liebesgeschichte. Alles ist reduziert auf die beiden Figuren in einer ansonsten menschenleeren Welt, nur um den Moment der unwahrscheinlichen Wiederbegegnung herbeizuführen. Von da an durchwandern der Verkäufer und die Vertreterin zusammen die entvölkerte apokalyptische Landschaft, bis sie schließlich in einem verlassenen, halb verfallenen Haus nebeneinander im Bett einschlafen. Strauss' Prosa ist in der Präzision der Beobachtung faszinierend, in der Zärtlichkeit, die er den Dingen gegenüber entwickelt, auch schön. Es ist aber auch ein bisschen steril und blutleer. Es ist eine Kopfprosa, die den Figuren keine Entwicklungsmöglichkeiten lässt, weil sie nur dazu da sind, das zu vollziehen, was der Autor von Anfang an festgelegt hat. Sie leben nicht, sondern verwandeln sich selbst in Dinge oder in Spielpuppen. Der Erkenntnisertrag ist am Ende eher gering, der Aufwand, den Simon Strauss dafür betreibt, sehr hoch. Vielleicht ist es aber genau das, was er zeigen will. Um zu zweit zu sein, muss die Welt drumherum untergehen. Erst dann können die beiden, die füreinander bestimmt sind, zueinander finden.
Jörg Margenau über Simon Strauss' Novelle Zu zweit, erschienen bei Tropen, 156 Seiten für 22 Euro. Jetzt sind wir bereits eingestimmt auf das Thema der Apokalypse, wenn auch aufgehellt durch große Gefühle. Endzeitstimmungen gehören zur Menschheitsgeschichte. Im 19. Jahrhundert wurden die neuen Maschinen in der Textilbranche als apokalyptisch empfunden. Die Weber wehrten sich damals massiv gegen den Einsatz, weil sie ihre Fertigkeiten bedroht sahen und ihr Anführer hieß King Ned Ludd, deshalb nannten sie sich Ludditen. Diesen Kämpfern widmet jetzt der Kulturwissenschaftler Gavin Mueller eine Studie. Maschinenstürmer heißt sie. Matthias Bertsch hat den Band gelesen und bewertet auch die Darstellungsweise Gavin Müllers.
Müller bietet nicht weniger als einen anderen Blick auf die Geschichte. Er liest sie sozusagen gegen den Strich. Nicht der Erfolg zählt, sondern das Tun. Während die maschinenstürmenden Weber rückblickend meist mitleidvoll belächelt werden, will der Autor ihnen ihre Würde zurückgeben.
Im Fall der Ludditinnen handelt es sich um weitgehend unabhängige ArbeiterInnen, die sich gegen ihre Eingliederung in die Fabriken wehrten und dabei zugleich für den Erhalt anderer Elemente ihrer Lebensweise und ihrer Gemeinschaften kämpften.
Ausgehend von den englischen Textilarbeitern, die Webstühle oder ganze Baumwollspinnereien zerstörten, setzt sich Müller mit Sabotageakten gegen die verschiedenen Formen der zunehmenden Industrialisierung und Digitalisierung auseinander. Das Motiv für den Widerstand ist immer das gleiche. Der Takt der Maschine gibt nicht nur die Geschwindigkeit des Arbeitens vor, sondern greift auch in die Autonomie der Weber und anderer Berufszweige ein. Das Verhältnis von Mensch und Maschine kehrt sich um. Die Maschine ist nicht mehr ein Werkzeug in den Händen des Menschen, sondern dieser wird zu einem Appendix der Maschine degradiert. Gegen diese Form der Technologie gläubig und Abhängigkeit zu rebellieren, ist für den Autor unverzichtbar. Das gilt bei weitem nicht nur für die Arbeits-, sondern für die gesamte Lebenswelt.
So fordert etwa die Sozialwissenschaftlerin und einflussreiche Technologiekritikerin Sherry Turkle, wir sollen uns das Gespräch zurückerobern von unseren Smartphones, die uns von dem echten menschlichen Teil unserer Existenz entfremden, indem sie uns ein Leben in einer bequemen und kuratierten Realität ermöglichen.
Und doch greift dieser, wie der Autor es nennt, romantische Humanismus zu kurz. Das Problem mit der Technik sei nicht, dass sie uns von einer authentischen Erfahrung entfremde.
Das grundlegende Problem mit der Technik ist vielmehr ihre Rolle bei der Reproduktion von Hierarchien und Ungerechtigkeiten, die den meisten von uns durch UnternehmerInnen, Chefinnen und Regierungen aufgezwungen werden. Mit anderen Worten, das Problem mit der Technik ist ihre Rolle im Kapitalismus.
In solchen Sätzen wird deutlich, dass Müller weniger Technologiekritiker als Marxist ist. Und der Marxismus für ihn vor allem eine Theorie und Praxis des Kampfes.
Entschleunigung ist kein Rückzug auf ein langsameres Lebenstempo, sondern die Manifestation des Widerstands gegen den Fortschritt der Eliten auf Kosten von uns allen. Sie ist Walter Benjamins Notbremse. Sie ist der Schraubenschlüssel im Getriebe.
Ein schönes Bild, doch die Gegenüberstellung von Eliten auf der einen und uns allen auf der anderen Seite ist zutiefst fragwürdig. Nicht, weil es ein populistischer Topos ist. Dieser Vorwurf wird zu oft missbraucht, um sich mit Argumenten inhaltlich nicht auseinandersetzen zu müssen, sondern weil der Fortschritt nicht auf die Eliten oder Herrschenden beschränkt ist. Fortschritt als Versprechen auf ein besseres Leben, wie auch immer dieses Besser im Einzelfall konnotiert ist, durchzieht zumindest unsere westliche Kultur genauso wie das Denken und Fühlen der in ihr lebenden Individuen. Ganz konkret, natürlich möchten wir gern Entschleunigung, aber auf ein schnelles Internet will kaum jemand verzichten. Und wir, das sind in diesem Fall die Konsumentinnen, die für das Funktionieren einer Gesellschaft und mehr noch einer Demokratie unverzichtbar sind. Was kann man tun, wenn Menschen die billigeren, in kapitalistischen Betrieben unter dem Diktat der Effizienz hergestellten Produkte kaufen und nicht die teureren aus selbstverwalteten Kooperativen, in denen die Arbeiter das Sagen haben und nicht die Maschinen? Müller stellt sich diese Fragen nicht, er ist Marxist-Ludist und letztlich dem Klassenkampf verpflichtet.
Schließlich ist der Ludismus antagonistisch. Er richtet sich gegen die bestehenden kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse, die nur durch Kampf beendet werden können, nicht aber durch staatliche Reformen, den zunehmenden Überfluss an Gütern oder eine bessere Wirtschaftsplanung.
Mag sein, dass der Autor mit seiner Prognose recht hat. Aber es ist eine düstere Prognose. Zumindest wenn man sich anschaut, was aus den bisherigen Experimenten geworden ist, die den Kapitalismus durch Kampf überwunden haben. Man muss nicht über die Schreckensherrschaft sprechen, die die Roten Khmer in Kambodscha errichteten, oder den Terror, den der leuchtende Pfad in Peru verbreitete. Es reicht der Blick nach Kuba. Müller nennt das Land als Modell für eine Welt mit einem guten Lebensstandard für die große Mehrheit der Erdbevölkerung. Aber er schweigt darüber, dass Kuba ein repressives politisches System ist, in dem zentrale Bürger- und Freiheitsrechte nicht gelten. Darüber aber muss man diskutieren, ja streiten, sonst landet man am Ende bei einer unfruchtbaren Gegenüberstellung. Was ist wichtiger, die Freiheit des Individuums oder die Diktatur des Proletariats? Dann aber drohen die wichtigen Impulse seines Buches unter den Tisch zu fallen.
Das merkt Matthias Bertsch an zu Gavin Müllers Band Maschinenstürmer, Autonomie und Sabotage, übersetzt von Josefine Haubold, erschien bei Nautilus, 224 Seiten für 20 Euro. Und noch eine Todesnachricht habe ich zu vermelden. Die große Übersetzerin Marianne Schneider ist am 2. Februar in Florenz gestorben. Sie war die deutsche Stimme von Gianni Celati, Alberto Vigevani und zuletzt von Anna Maria Ortese. Ein Band wird in diesem Frühjahr erscheinen. Ein großer Verlust, eine wahre Signora des Wortes. Das war's für heute im Büchermarkt. In Forschung aktuell geht es heute um die Erdbebenkatastrophe. Im Studio verabschiedet sich Maike Albart.